Herzlich willkommen bei Büchercasting X, der Podcast für Sachbücher, die weiterbringen. Von und mit Robert Wegener.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Bücherpodcasts Büchercasting X. Das X steht heute für das Buch von Tim Spector, Die Wahrheit über unser Essen und warum fast alles, was man uns über Ernährung erzählt, falsch ist. Ich möchte euch erstmal sagen, wer Tim Spector eigentlich ist. Tim Spector ist Professor für genetische Epidemiologie am King's College in London, ärztlicher Berater am Guy's and St. Thomas Hospital sowie mehrfach preisgekrönter Experte für personalisierte Medizin und das Darmmikrobiom. Er tritt regelmäßig im britischen Fernsehen und Radio auf und schreibt unter anderem für den Guardian. Also in England fast schon eine Berühmtheit, bei uns so gut wie unbekannt. Und ich muss sagen, es ist wirklich für mich eine sehr erhellende Lektüre gewesen und hat für mich auch wieder einmal gezeigt, wie vorsichtig man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgehen muss. Ich habe ja selber studiert, auch da habe ich in einem ganz anderen Bereich, und zwar im Bereich deutsche Grammatik, erlebt, dass vieles, was in wissenschaftlichen Publikationen zu lesen war, auch ganz anders gesehen werden konnte. Tim Spector stellt uns insgesamt 23 Mythen vor, von denen ich drei ausgewählt habe, weil sie für mich sehr überraschend waren und auch gleichzeitig von großem Interesse für, ich würde mal sagen, doch die große Mehrheit der Bevölkerung ist. Der erste Punkt ist das Kalorienzählen. Die Rechnung geht nicht auf. Also Tim Spector schreibt, dass eigentlich ja die Grundlage unserer Haltung zur Ernährung, zu Diäten und so weiter, das Kalorienzählen sei. Und das kennen wir sicherlich alle, dass wir öfter mal auf die Verpackungen schauen und dort die Kalorien, den Fettanteil, die Kohlenhydrate und den Proteingehalt uns durchlesen und dann haben wir in unserem Kopf bestimmte Glaubenssätze, möchte ich jetzt schon beinahe sagen, dass halt bestimmte Formen von Fetten gut und andere nicht schlecht sind, dass möglichst wenig Kalorien enthalten sein sollte und dass man auf diese Art und Weise seine tägliche Kalorienaufnahme unter Kontrolle halten kann, was vor allen Dingen für Diäten ganz entscheidend ist. Denn eigentlich fast alle Diäten funktionieren darüber, dass die Menschen die Kalorien berechnen, die sie täglich zu sich nehmen und grundsätzlich mehr Kalorien verbrennen, als sie aufnehmen. Das Problem jetzt aber daran ist, dass erstmal die Kalorienangaben nicht immer hundertprozentig zutreffend sind. Aber das ist das eigentlich ein kleines Problem, weil die zu 5% ungefähr abweichen können. Das eigentliche Problem ist, dass die Menschen die Kalorien, die dort in der Nahrung enthalten sind, eben in Form von Fetten und Kohlenhydraten, dass die Menschen diese ganz individuell verarbeiten, verstoffwechseln. Also Menschen reagieren ganz individuell auf Nahrungsaufnahme. Da gibt er auch mehrere Beispiele. Und zwar hat er das gleiche Frühstück wie seine Frau gegessen. Also beide Ehepartner haben das gleiche Frühstück gegessen. Und dann haben sie sich angeschaut, wie denn ihr Blutzucker darauf reagiert. Und das war dann so, dass auf das gleiche Essen er, also Tim, einen Anstieg des Blutzuckers von ungefähr 100 Milligramm pro Deziliter auf 165 Milligramm pro Deziliter hatte. Ich habe das jetzt umgerechnet, in dem Buch wird das in Mol gemacht, also 5,5 Millimol auf 9,1 Millimol war der Anstieg. Meine Frau ist Diabetikerin und von daher kenne ich mich damit ein bisschen aus. Wie gesagt, von 100 auf 165 ist der Blutzucker angestiegen. Es ist ja so, wenn wir Blutzucker dann im Blut haben, wird das Insulin produziert, um möglichst diesen Blutzucker rasch zu senken, weil Blutzucker relativ schnell zu körperlichen Schäden führen kann. Das belastet natürlich den Körper, wenn dieser Blutzucker nicht schnell genug gesenkt werden kann. Das ist ja ein großes Problem für Diabetiker, vor allen Dingen für Diabetiker vom Typ 1. Und nun war das bei seiner Frau so, dass das gleiche Frühstück den Blutzucker von 4 Millimol auf nur 5,7 Millimol gesteigert hat. In Milligramm pro Deziliter ist das dann von 72 auf 100. Das zeigt, dass die individuelle Reaktion des Körpers sehr unterschiedlich sein kann. Also je länger der Blutzucker im Blut ist, im Körper ist, je höher die Insulinreaktion ist, desto unterschiedlicher fällt dann die Einlagerung zum Beispiel aus. Oder eben, wie auch gesagt, die Schädigung des Körpers. Er schreibt fernerhin, dass die Zusammensetzung von Lebensmitteln auf Verpackungen, die ich ja eben schon beschrieben habe, die Stoffwechselreaktion des Körpers nur zu einem Viertel vorhersagen kann. Wichtiger sind die Gene und die Darmflora. Er ist ja Experte für die Darmflora. Ich habe neulich in einer anderen Publikation, in einem anderen Buch gelesen, dass die Darmflora, also die ganzen Bakterien, die es in unserem Darm gibt, zusammen ungefähr 1, 2, 3 Kilogramm ausmachen und eigentlich als selbstständiges Organ gesehen werden können. Und diese Darmflora hat ganz entscheidenden Anteil auch an der Leistungsfähigkeit unseres Immunsystems und auch einen gewissen Einfluss auf unsere psychische Konstitution, zum Beispiel auf Depressionen. Also das ist ein ganz spannendes neues Forschungsgebiet, denke ich. Und diese Darmflora wiederum ist auch sehr individuell. Selbst bei eineigigen Zwillingen gibt es nur eine 37-prozentige Übereinstimmung und diese liegt damit nur geringfügig über der Übereinstimmung von nicht miteinander verwandten Menschen. Das heißt, jeder von uns hat eine sehr individuelle Darmflora, die natürlich auch die Verstoffwechselung unserer Nahrung stark beeinflusst. Also das bedeutet, dass unsere Darmflora zum großen Teil mitentscheidet, wie wir bestimmte Kohlenhydrate, Fette und so weiter überhaupt verarbeiten können. Das Fazit, das er für diesen Punkt zieht, ist, dass es keine für alle gleichermaßen geeignete Ernährung geben kann. Also das, was wir öfter hören, ja fettarme Ernährung oder kohlenhydratreiche oder arme Ernährung, das kann man so allgemein gar nicht sagen, weil es den Durchschnittsmenschen eigentlich gar nicht gibt. Und dementsprechend ist die Ernährung ein zutiefst individueller Vorgang, der mit allgemeinen Empfehlungen, wie sie in allgemeinen Gesundheitsrichtlinien beispielsweise auftreten und auch von vielen Ärzten unterstützt werden, weitergeleitet werden, die können so gar nicht funktionieren, weil jeder eben einen anderen Körper hat, andere Darmbakterien hat. Der zweite Punkt, den ich mir ausgesucht habe, das ist der Punkt Fett. Spector erklärt, dass in den 1960er Jahren vor allen Dingen das Cholesterin für Herzerkrankungen verantwortlich gemacht wurde und dass cholesterinreiche Ernährung die Gefahr von Herzerkrankungen massiv erhöht habe. Diese wissenschaftliche These sei inzwischen obsolet. Das würde kein ernstzunehmender Ernährungswissenschaftler heute noch vertreten. Aber ich denke, das hält sich immer noch in vielen Köpfen. Heutzutage steht fest, dass das Cholesterin in der Nahrung kaum den Blutgehalt von Cholesterin beeinflusst, weil das meiste Cholesterin, das wir im Körper haben, von der Leber selbst produziert werde. Und das Cholesterin, das wir zum Beispiel durch Eier aufnehmen, da eigentlich nur einen minimalen Einfluss hätte. Außerdem sei Cholesterin entscheidend für gesunde Zellmembranen und die Herstellung bestimmter Vitamine. In den 1980er Jahren kam dann der Mythos auf, alle Fette sind schlecht. Und zwar ist der so entstanden, dass festgestellt wurde, irgendwie es gäbe Fettschichten in den Blutgefäßen, und diese Fettschichten, diese Einlagerungen in den Blutgefäßen seien eben dadurch hervorgerufen, dass man halt sich fettreich ernähre. Zuerst sagt er, Fett ist nicht gleich Fett. Es gäbe unglaublich viele unterschiedliche Arten von Fett. Gesättigt, ungesättigt, mehrfach ungesättigt, stabil, instabil und so weiter. Und das sei eben eine Obergruppe und die jeweiligen Fette würden ganz unterschiedlich auch vom Körper verwertet. Es gäbe viele Studien, die zeigen, dass die These, dass fettreiche Nahrung schädlich, gesundheitsschädlich sei, eigentlich nicht haltbar ist. Also er hat zum Beispiel eine Studie zitiert mit 135.000 Befragten aus 18 Ländern, die sogenannte PURE, Pure Studie, wo dann herausgekommen sei, dass die Menschen, die viele Milchprodukte verzehrt hätten, in denen es viele gesättigte Fette gibt, dass sie eine geringere Sterblichkeit aufweisen würden. Oder es gab in Spanien eine Studie mit 7000 Spaniern, wo herausgekommen ist, dass die Menschen, die sich fettreich ernährt hätten, eine Verringerung der Sterblichkeit und der Herzprobleme gegenüber der Menschen, die sich fettarm ernährt hätten, von einem Drittel aufgewiesen hätten. Und er führt weiter aus, dass Studien aus den USA, die einen Zusammenhang von dem Verzehr gesättigter Fette mit Herzerkrankungen, einfach die ungesunde Lebensweise der Probanden ignoriert hätten. Also dass da zwar eine Korrelation gewesen sei, aber keine nachgewiesene Kausalität. Und das finde ich schon mal spannend. Also den Cholesterinmythos, den allgemeinen Fettmythos, dann den Mythos der gesättigten Fette, dass die schädlich seien, das sei inzwischen alles überhaupt nicht mehr so haltbar. Und ein Aspekt spricht er auch an, den ich auch sehr überraschend finde, und zwar im Zusammenhang mit frittierten Meeresfrüchten, die zusammen, zum Beispiel Griechenland oder Italien, mit Salaten gern gegessen würden. Und dort passiert dann eine gewisse Wechselwirkung zwischen chemischen Stoffen in den Salaten, die mit Fetten dieser frittierten Meeresfrüchte interagieren und sogenannte Resolvine entstehen. Und diese wiederum hätten eine wichtige Schutzfunktion fürs Herz. Also es kommt nicht nur darauf an, welches Fett genau, sondern auch mit welchen anderen Stoffen ich Fett gemeinsam esse. Das ergibt eigentlich, dass die Ernährung nicht nur eine Frage jetzt ist für Aufnahme bestimmter Stoffe, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Vitamine, sondern dass auch entscheidend ist, was ich zusammen esse, wie das miteinander, untereinander reagiert und wie das dann wiederum mit meinen Billionen Mikroben in meinem Darm interagiert. Und dementsprechend ist dann diese Idee des Standardmenschen, der dann 2000 oder 2500 Kalorien Grundumsatz pro Tag habe, völliger Quatsch. Das finde ich alles in allem ziemlich interessant, weil auch ich im Prinzip bis zur Lektüre dieses Buches als halbwegs gebildeter, aufgeklärter Mensch immer auf die Verpackungsangaben geschaut habe und mir gedacht habe, naja, okay, also ich achte mal darauf, dass nicht so viel Fett drin ist, aber ich achte auch darauf, dass nicht so viele Kohlenhydrate drin sind, denn fettarm nützt mir nichts, wenn ich dann Kohlenhydrate habe und dann noch einen großen Anteil von Zucker. Also darauf habe ich geachtet, immer schön viel Eiweiß, und ich merke gerade, das ist gar nicht so immer das Entscheidende gewesen. Ja, den dritten Punkt habe ich mir mit dem Fischverzehr ausgesucht. Und zwar gibt es den Mythos, Fisch sei gesünder als Fleisch und man müsse in der Woche 2 bis 3 Mal Fisch essen. Der Ursprung dieses Mythos ist laut Spector in den 1930er Jahren zu suchen, als der Fischverzehr dazu beigetragen hat, die Rachitis bei Kindern wirksam zu bekämpfen. Rachitis hat zu Kümmerwuchs geführt und war offensichtlich in den Jahren ein großes Problem. Und der Fischverzehr, auch in Form von Lebertran, hat spürbar dazu beigetragen, dass dieses Problem überwunden wurde. Und aus dieser Zeit hat Fischkonsum ein sehr positives Image. Dann gibt es natürlich noch diese Sache mit den Omega-3-Kapseln oder dem Fischöl, dass angeblich die Entwicklung des Gehirns sehr stark fördern soll, dass die kognitive Leistungsfähigkeit sehr stark erhöhen soll. Und da lässt sich sagen, dass Spector hier zu dem Fazit kommt, nach einer Menge Studien, teilweise auch randomisierten Studien, dass eigentlich nichts daran wahr sei. Oder nicht, nein, so formuliert, dass es nichts bewiesen sei, dass es keinen wirklichen Beweis gäbe, dass diese Fischölkapseln, dass die Omega-3-Gaben hier in welcher Form jetzt auch immer, irgendeinen positiven Effekt auf die Gesundheit hätten. Also er stellt das sehr detailliert dar, das tue ich jetzt hier nicht, sondern ich erfasse das mal zusammen. Und dann beim Fischen erwähnt er Punkte, die mir auch so nicht klar waren, die ich aber ziemlich entscheidend finde. Also er sagt, die meisten Fische in unseren Supermärkten sind gezüchtete Fische aus Aquakultur. Und die Aquakultur der Fischzucht, die sei nun alles andere als wirklich ökologisch vertretbar. So ein Kilo Zuchtfisch hätte einen schlechteren ökologischen Fußabdruck als zum Beispiel ein Kilogramm Schweinefleisch. Und in diesen großen Aquafarmen würden auch teilweise sehr große Mengen Antibiotika eingesetzt, vor allen Dingen um Parasiten wie die Fischlaus zu bekämpfen. Wobei die Fischlaus, die kann ich auch vorher nicht, zurzeit, also das Buch wurde 2020 veröffentlicht auf Englisch, also vor fünf, sechs Jahren, hat die Fischlaus 20% der Zuchtlachse getötet. Und die Fischlaus soll nicht schädlich für den Menschen sein, sagt die Fischindustrie. Und die meisten Fische aus dieser Aquakultur hätten diese Fischlaus, auch wenn sie verkauft würden, wenn sie von Menschen verzehrt würden, immer noch in sich. Und es gäbe bestimmte Belastungsgrenzen, dass pro Fisch 3 bis 8 Fischläuse erlaubt seien, aber dieses teilweise massiv überschritten würde. Ja, das macht wenig Appetit auf Fische. Ne? Also das ist ein Problem, der massive Antibiotika-Einsatz, eben prophylaktisch teilweise oder um das Wachstum zu stimulieren. Antibiotika-Resistenzen sind ja ein zunehmendes Problem, auch bei uns Menschen vor allen Dingen. Dann auch wieder etwas, was ich unbedingt teilen möchte, weil ich selber darauf reingefallen bin. Und zwar sagt er, dass Umetikettierungen stattgefunden hätten. Also, dass bestimmte Fischarten erfunden wurden, um sie gut zu verkaufen und dass es sich dabei eigentlich um Mogelpackungen handelt. Also eine berühmte, die ihr in jedem Supermarkt finden könnt, ist der bekannte Alaska-Seelachs. Den gibt es gar nicht, das ist gar kein Lachs. Wahrscheinlich auch nicht mal aus Alaska, sondern es ist ein Dorsch. Also man hat einfach eine Bezeichnung erfunden und keinen Lachs dafür genommen, sondern einfach eine andere, ja, billigere und wahrscheinlich auch minderwertigere Fischart, den Dorsch. Oder der sogenannte weiße Thunfisch ist eigentlich eine Buttermakrele, die in Japan und Italien, so sagt er, verboten sei, der Verzehr, weil das zu Verdauungsstörungen führen könnte. Und dann führt er weiter aus, dass bei 25.000 Proben aus 55 Ländern herausgekommen sei, dass die verkauften Fische zu 20% gar nicht der richtigen Art zugehört hätten. Also da steht auf dem Etikett was anderes, als eigentlich drin ist. Also jeder fünfte Fisch ist eigentlich nicht das, wofür er verkauft wird. Selbst in Restaurants. Und ja, das finde ich ziemlich erschütternd, muss ich sagen. Dann auch ein wichtiger Punkt. Bei Fischen sei es besser, wenn es Tiefkühlkost sei, als wenn das frischer Fisch sei, weil dann die Parasiten abgetötet würden. Er sagt, dass die Parasiten jetzt gut zu bekämpfen sind beim Menschen, aber man muss sich das ja nicht antun. Und frischer Fisch, da hätte man eben das Problem, dass die Parasiten, wenn der Fisch von Parasiten befallen ist, halt auch leben. Bandwürmer gibt es in Fischen auch. Und dass die aber bei 24 bis 72 Stunden Tiefkühlphase absterben würden. Also hier sei es nicht richtig, dass frische Ware immer besser ist, sondern bei Fisch ist es besser, wenn der erstmal 24 bis 72 Stunden tiefgefroren sei. Und er sagt auch, in den meisten Supermärkten sei der Fisch, der an der Frischetheke verkauft wäre, eigentlich auch nur aufgetaut, sei aber viel teurer. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber könnte sein. Muss man immer bei dem Fischhändler seines Vertrauens einkaufen. Und ja, ob man da eine richtige Antwort kriegt, ist nicht klar. Ja, dann geht er noch kurz auf die Schwermetalle ein und empfiehlt lieber die Arten, die kleineren Arten, die unten in der Nahrungskette stehen, zu verzehren, wie Hering oder Sardine. Denn natürlich, je höher der Fisch in der Nahrungskette ist, umso mehr Schwermetalle sammeln sich in ihm an. Das gleiche gilt für Mikroplastik, die inzwischen großes Problem ist, so dass man halt möglichst auf große Fische verzichten sollte. Allgemein rät er dazu, Wildfang ist besser als Zuchtfische und kleinere Fische sind besser als größere Fische. Und er rät dazu, Fische als Delikatesse zu betrachten, also vielleicht einmal pro Woche maximal Fisch zu essen und dabei eben auch ein bisschen darauf zu achten, ob es für diese Fische auch bestimmte Siegel gäbe. Also in England offensichtlich ist das Siegel Marine Stewardship Council ein Nachweis dafür, dass der Fisch nachhaltig gefangen wurde und ein Wildfang ist. Also insgesamt habe ich das Buch mit sehr großem Interesse gelesen. Die 23 Mythen waren für mich jetzt unterschiedlich interessant. Ich habe die für mich interessantesten ausgesucht, aber es gibt auch viele andere, die vielleicht für euch interessanter sind. Also eins ist zum Beispiel ein Kapitel über das Salz und die angeblich schädlichen Wirkungen, dann über Kaffee, über das Essen in der Schwangerschaft, über den Sport. Das kann ich auch nochmal kurz zusammenfassen. Er sagt, wenn man abnehmen will, hilft Sport nur ganz wenig. Ungefähr maximal 10% lassen sich durch Sport irgendwie beeinflussen, aber wenn man wirklich sein Gewicht reduzieren möchte, dann muss man was an seiner Ernährung ändern. Und dann hilft der Sport dabei nicht, obwohl Sport natürlich für die Gesundheit insgesamt viele Vorteile habe. Er geht auch auf Alkoholgenuss ein, wo er dann sagt, ja, es ist nicht richtig, dass man sagt, ja, jeglicher Alkohol schadet, die Studienlage sei da ganz anders. Und ach so, hier zum Beispiel noch zu Vitaminpillen, also diese Ergänzungsmittel, sagt er, da gibt es auch keinen Beweis, dass die irgendwie etwas Positives bewirken würden. Wir müssen akzeptieren, dass allgemeine Ernährungsvorschriften offensichtlich für uns als Individuum nicht gelten, nicht funktionieren und dass wir ein Körpergefühl entwickeln müssen, welche Nahrung uns wann und in welcher Kombination gut tut. Zum Schluss, also es wird heute wirklich eine etwas längere Sendung, aber ganz zum Schluss möchte ich doch noch die Empfehlung, die Ernährungsempfehlungen vorlesen, die er dann am Ende von diesen 300 Seiten gibt. Das sind 12 Punkte und zwar nennt er es den 12-Punkte-Plan. Er sagt, erstens, essen Sie abwechslungsreich, bevorzugt vegetarisch, vermeiden Sie chemische Zusatzstoffe. Also möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Zweitens, seien Sie kritisch auch gegenüber der Wissenschaft. Halten Sie sich fern von Ernährungsdogmen und sogenannten Wahrheiten. Drittens, geben Sie nichts auf Slogans und großspurige Werbeversprechen. Denken Sie daran, Sie sind nicht der Durchschnitt, wenn es um Ernährung geht. Ändern Sie Ihre Essgewohnheiten. Probieren Sie neue, ungewohnte Dinge aus. Sechstens, essen Sie zu anderen Zeiten. Oder lassen Sie ab und zu einfach mal eine Mahlzeit aus. Siebtens, Ihre Nahrung ist wichtig, nicht Ihre Nahrungsergänzungsmittel. Achtens, vermeiden Sie hochverarbeitete Produkte mit mehr als 10 Inhaltsstoffen. Neuntens, bevorzugen Sie Nahrungsmittel, die die Vielfalt Ihrer Darmmikroben erhöhen, also zum Beispiel probiotische Joghurts empfiehlt er da. Zehntens, versuchen Sie, Ihren Blutzucker- und Blutfettspiegel so gut wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Elftens, essen Sie weniger Fleisch und Fisch und achten Sie dabei auf Nachhaltigkeit. Ja, das hatten wir gerade mit diesem Antibiotika-Einsatz und der Lachslaus. Zwölftens, informieren Sie sich über Ernährung und geben Sie Ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Das habe ich hiermit getan. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich dann auf das nächste Mal. Macht's gut.
Und das war's schon wieder. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bei Büchercasting X. Dem Podcast für Sachbücher, die euch weiterbringen. Präsentiert von Robert Wegener.